Wirkliche Veganer sind in der Regel Leute aus ethischen Gründen. Die anderen Leute essen vielleicht kein Fleisch und essen vielleicht kein Ei und trinken keine Milch, aber die sind keine Veganer. Veganer sind Leute, die das aus Überzeugung tun und die anderen, die essen eben keine tierischen Produkte.
So sieht das Frank Sachser, von dem wir in wenigen Augenblicken noch mehr erfahren werden. Er ist einer derer, die noch vor einigen Jahren als komplette Freaks abgestempelt wurden. Veganer, Menschen, die kein Fleisch und keine tierischen Produkte essen. Es ist eine Ernährungsweise, aber auch ein Lifestyle, eine Weltanschauung. Die Beweggründe, Respekt vor Tieren, Gesundheitsabwägungen, Fragen des Klimawandels. Und in den kommenden 25 Minuten bei Leben im RBB24 Inforadio beschäftigen wir uns ausführlicher mit dieser Szene. Es begrüßt Sie Markus Latong. Frank Sachser ist Friseur. Der 51-Jährige lebt bereits seit er 15 ist ohne Fleisch und seit 5 Jahren vegan. In seinem Salon in Berlin-Charlottenburg nutzt er ausschließlich Haarpflegeprodukte, die ohne tierische Inhaltsstoffe auskommen. Ich wollte zu Beginn der Sendung zunächst einen Veganer selbst zu Wort kommen lassen. Deswegen habe ich ihn besucht und ihn zuerst gefragt, warum er sich für diesen Lebensstil entschieden hat.
Also bei mir ging das eigentlich deswegen los, weil wir zu Hause selber nahezu alles an Tieren hatten, was man haben konnte auf legale Weise. Ich bin von Hause aus ein sehr empathischer Mensch gewesen und Fleisch hat mir auch nie als Steak oder Kotelett wirklich geschmeckt. Es gab diverse Sachen, die ich gerne gegessen hatte, wie verschiedene Wurstsorten oder Geflügel. Aber ich habe irgendwann angefangen zu hinterfragen, wo das Ganze herkommt, wie das Ganze produziert wird, welches Leid dahinter steht. Und dann war die Konsequenz eben, wie gesagt, es ging so mit 10 Jahren ungefähr los, dass ich kein Geflügel mehr gegessen habe. Und ich durch meine Religionslehrerin damals zu einer Tierschützerin vermittelt worden bin, die mich mit Material versorgt hat über Tierversuche, über Massentierhaltung. Und dann habe ich angefangen, nach und nach das immer mehr einzuschränken. Dann kam keine Wurst mehr, kein Fleisch mehr und ganz zum Schluss dann auch mit 16 kein Fisch mehr. Haustiere sind oftmals Tiere, die so vermenschlicht und verhätschelt werden, in die alle Liebe und Geld reingesteckt wird. Und die anderen Tiere, Schweine, Kühe, Hühner, Fische, das sind Tiere, denen werden eben keine Gefühle, keine Emotionen zugeschrieben. Und die möchte man dann eben halt für seine eigenen Zwecke gebrauchen und missbrauchen.
Das heißt, für dich war relativ früh auch klar, dass diese Unterscheidung zwischen Nutztieren und anderen Tieren keinen Sinn ergibt. Wie bist du denn damit so angekommen in deinem Freundeskreis? Bestand der auch aus Leuten, die ähnlich gedacht haben wie du, oder hat es auch für viel Befremden gesorgt?
Naja, wir reden ja jetzt hier von Anfang der 80er. Das wurde eigentlich gerade in der eigenen Familie versucht zu boykottieren. Meine Mutter hat es nur sehr mäßig mitgemacht. Das heißt, sie war zwar gewillt, wenn es Schnitzel gab, mir die restliche Panade als vegetarische Bulette dann zu machen. Aber das Lustige ist, dass viele Eltern immer sagen, Kind, du musst Obst und Gemüse essen, damit du gesund bist. Und wenn man ausschließlich dann nur noch Obst und Gemüse essen will, dann ist es auf einmal ungesund. Freundeskreis war damals auch tendenziell eher schwierig. Es war zwar nie so, dass ich auf Ablehnung gestoßen bin, aber es gab immer Leute, die sich lustig gemacht haben, die dann mehr Fleisch, Döner unter die Nase gehalten haben und sagen, guck mal, Fleisch. Weil sie dachten, das wäre irgendwie witzig, aber das ist eigentlich nicht witzig, wenn man sich mal das Leid, was die Tiere durchleben, nur damit wir irgendwas essen können, was wir noch nicht mal brauchen. Wir brauchen es A nicht, um gesund zu bleiben, und wir haben mittlerweile so viele Alternativen, dass das Tierleid komplett überflüssig ist. Und dann irgendwie Witze auf Kosten der Tiere zu machen, fand ich halt schon immer sehr unangebracht.
Du sagtest gerade, es gibt mittlerweile viele Alternativen, die man essen kann, anstatt von Fleisch, von tierischen Produkten. Das war aber nicht immer so. Das ist ja eher so ein Trend, der in den letzten 5 bis 10, 20 Jahren sich so langsam verfestigt hat. Der Mainstream wurde auch. Wie war das denn im Vergleich zu damals und zu heute? Was hat sich denn da bei dem Thema auch verändert, nach deiner Beobachtung?
Also heutzutage kriegst du ja selbst im billigsten Supermarkt oder Discounter mittlerweile so ein reichhaltiges Angebot an veganen und vegetarischen Produkten, was es früher ja gar nicht gab. Früher gab es keine Bio-Supermärkte, da gab es bestenfalls ein Reformhaus. Und heute ist es so, dass du als Veganer auf eigentlich nichts mehr verzichten musst, weil bis zum letzten Junkfood alles mittlerweile auch in vegan existiert. Das heißt, heutzutage brauchst du überhaupt gar keine tierischen Produkte mehr, weder für die Gesundheit noch für den Geschmack, weil man kann nicht sagen, oh, ich esse kein Schnitzel, weil jedes Schnitzel schmeckt unterschiedlich, je nachdem, wie du es zubereitest. Und so ist es bei veganen Produkten auch. Und von Firma zu Firma schmeckt die Sojamilch unterschiedlich. Man muss sich einfach da ein bisschen durchprobieren.
Aber wie ist es im Freundeskreis, im Familienkreis? Da hast du ja sicherlich auch Menschen, die sich weiterhin omnivor ernähren. Bist du dann eher der Typ, der schon versucht, auch zu überzeugen? Oder denkst du dir, hey, die Leute sollen das für sich selber herausfinden?
Also beim Freundeskreis habe ich in den letzten vor allen Dingen 7, 8 Jahren gemerkt, dass dort drastisch tierische Produkte reduziert worden sind. Und jetzt gar nicht unbedingt, um mir einen Gefallen zu machen, sondern dadurch, dass ich immer wieder die Konfrontation und die Diskussion auch mit Freunden und Nicht-Freunden suche, um auf das Leid der Tiere aufmerksam zu machen, weil Tiere sind darauf angewiesen, dass Menschen sich für sie einsetzen, weil kein Tier kann für seine eigenen Rechte kämpfen.
Es gibt Menschen, die probieren den Veganismus für sich aus und merken dann, ich komme damit gesundheitlich nicht klar oder ich habe doch wieder Lust auf tierische Produkte oder möchte das nicht so. Wie begegnest du dem? Also was löst das in dir aus?
Man muss sehr stark unterscheiden, warum jemand vegan lebt. Wenn jemand aus ethischen Gründen vegan lebt, wird er immer vegan leben. Wenn jemand vegan lebt, weil er es ausprobieren will, weil er nach einer Alternativen für verschiedene Lebensmittel sucht, das wird immer ein Mischköstler bleiben, dann der mal zeitweise mehr pflanzlich teilweise oder vielleicht auch mal Phasen hat, in denen er denn mehr tierische Produkte konsumiert. Aber bei dem würde ich nicht von einem Veganer sprechen. Wirkliche Veganer sind in der Regel Leute aus ethischen Gründen. Die anderen Leute essen vielleicht kein Fleisch und essen vielleicht kein Ei und trinken keine Milch, aber die sind keine Veganer. Veganer sind Leute, die das aus Überzeugung tun und die anderen, die essen eben keine tierischen Produkte.
Soweit der Friseur und überzeugte Veganer Frank Sachser. Wie gut Essen ohne tierische Produkte schmecken kann, werden wir gleich entdecken. Diese wird auch im Restaurant Ukan serviert, in der Ackerstraße in Berlin-Mitte. Carmen Gräf hat dort in die Kochtöpfe geschaut.
Gedämpftes Licht, Schwarztöne auf Wänden und Möbeln, klares minimalistisches Design mit originellen Details. Das Ukan ist inspiriert von der modernen japanischen Architektur. Seine pflanzenbasierte, saisonale Küche nimmt sich die japanische buddhistische Tempelkost zum Vorbild. Um die 70 Gäste werden hier jeden Abend bekocht. Schon viele Stunden bevor sie kommen, herrscht in der Küche jede Menge Betrieb.
I'm preparing almond cream.
Ich bereite eine Mandelcreme für das Spargelgericht zu. Hierfür werden Mandeln mit Wasser gemischt und gekocht.
Der Koch Dicky Firmanche gehört zu einem internationalen 7-köpfigen Team rund um Küchenchef Timur Yilmaz. Und der hat mit der Mandelcreme einiges vor.
Sie ist die Grundlage für das Gericht mit gegrilltem grünen Spargel, glasiert mit eingelegten Zitronen. Die Soße besteht aus mit Milch fermentiertem Kochi-Wasser und Sancho-Pfeffer, ein japanischer Pfeffer, der sehr zitronig schmeckt.
Kochi ist die Bezeichnung für verschiedene Schimmelpilze, die in der japanischen, koreanischen und chinesischen Küche verwendet werden. Intensiv im Geschmack, aber leicht und bekömmlich sind die Gerichte, die im Ukan auf den Tisch kommen.
Veganismus und Buddhismus gehen irgendwie Hand in Hand und daraus ergeben sich eine Reihe von Techniken, um Fleisch zu ersetzen durch nährstoffreiche und sättigende Gerichte.
Sehr häufig werden Obst und Gemüse fermentiert. Das ist ein natürlicher Gärungsprozess, der Lebensmittel haltbar machte, lange bevor es Kühlschränke gab. Paul Kaufmann ist dafür zuständig. Gerade stellt er verschiedene Essige her aus Fruchtsäften, die mit Alkohol angereichert wurden. Aus feinen Pumpanlagen wird Luft in das Gemisch geleitet. Dieses gluckert 2 Wochen vor sich hin, dann ist der Essig fertig. Durch das Fermentieren erzeugt Paul Kaufmann Geschmäcker, die man sonst hauptsächlich in Fisch- und fleischbasierten Gerichten findet.
Wir haben hier in jedem Gericht mindestens eine fermentierte Zutat. Es soll meistens probiotisch sein, es schmeckt gut und es macht auch Sachen haltbar. Und gleichzeitig fasziniert mich am Fermentieren auch die Zeit, die in so einen Prozess reingeht. Also ein Miso zu machen, wo ich weiß, das ist in 3 Jahren fertig. Das hat irgendwie was Romantisches.
Miso entsteht aus gegorenen Sojabohnen. Damit verfeinert Küchenchef Timur Yilmaz viele Gemüsesorten.
One of the most complex dishes that we have on the menu right now is our main course.
Eines der komplexesten Gerichte auf der Karte besteht aus Pilzen, die wir so zubereiten, wie Leute so etwas wie Pilze nie zubereiten würden. Sie werden in Öl mariniert, das mit Thymian gewürzt ist, dann leicht über Wacholder auf dem Grill geräuchert und mit Miso-Wasser glasiert. Das ergibt einen intensiven Umami-Geschmack und fast die Art von Karamellisierung, auf die man sich beim Grillen freut.
Umami bezeichnet einen herzhaften, würzigen oder fleischigen Geschmack und ergänzt die Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig und bitter. Ein Großteil der Lebensmittel, die hier verarbeitet werden, kommen aus Berlin und Brandenburg.
Wir haben derzeit ein Sorbet und eine Granita aus Kiefernadeln aus Brandenburg und wir haben jede Menge Beeren und Würzöle aus Wildblumen aus dieser Gegend.
Küchenchef Timur Yilmaz hat in verschiedenen Sterne-Restaurants gekocht, unter anderem in Mexiko-Stadt, Stockholm und in Berlin. Eine rein vegane Küche war noch nicht dabei.
It is very hard, I think, to fill that in a creative way.
Es ist sehr schwer, diesen Anspruch in der Berliner Fine-Dining-Szene auf kreative Weise zu erfüllen, wo die Menschen erwarten, dass man jede Saison etwas Neues herausbringt. Wenn man nachhaltig und erfolgreich sein will als Restaurant, muss man veganes Essen neu erfinden. Wir geben also der veganen Küche unseren eigenen Dreh und unseren eigenen kreativen Touch.
Das sagt Timur Yilmaz, Küchenchef im veganen Restaurant Ukan in Berlin-Mitte. Carmen Gräf war für uns dort zu Besuch. Heute beschäftigen wir uns mit Veganismus, als Ernährungsweise, aber auch als Weltanschauung und Lifestyle. Wie gesund ist das eigentlich, sich rein vegan zu ernähren? Eine Frage, die unter Medizinern und Ernährungsberatern durchaus umstritten ist. Miron Theenberg hat sich für uns auf die Suche nach Antworten begeben.
Sich vegan zu ernähren galt jahrzehntelang als gesündere Lebensweise. Dr. Margit Bölz von der IU, der Internationalen Hochschule, lehrt Food Management und beschäftigt sich mit Ernährungsverhalten und Ernährungsformen. Für sie sind die alleine auf die Gesundheit bezogenen Gründe nicht mehr die einzigen Grundsätze, sich für einen rein veganen Speiseplan zu entscheiden. Überzeugungen, die immer häufiger auftauchen.
Wenn man sich die Studien anschaut und die Leute fragt, warum tun sie es, machen sie es ja ganz viel aus diesem Bereich Tierwohl heraus, Klimaschutz, Umweltschutz. Und das ist halt einfach eine Einstellung, eine Lebenseinstellung. Und deswegen würde ich es nicht als Trend bezeichnen.
Das hat durchaus seine Vorteile, findet Dr. Stefan Kabisch, Ernährungswissenschaftler an der Berliner Charité.
Aus klimatischer Sicht ist es sicherlich die Ernährungsweise, die wir am ehesten anstreben sollten. Aus tierethischer Sicht ist es genauso. Da gibt es, glaube ich, nichts, was besser ist als die vegane Ernährung. Aus gesundheitlicher Sicht hat die vegane Ernährung gewisse Vorteile, sie hat aber auch gewisse Risiken und das muss man gegeneinander abwägen.
Seit 15 Jahren arbeitet der Studienarzt in der Ernährungsforschung. Für ihn ist klar, wer sich vegan ernährt, muss sich zwingendermaßen mit dem Thema näher auseinandersetzen.
Vegane Ernährung, wenn man sie wirklich gesund umsetzen will, ist nicht trivial. Es ist nicht so einfach, da muss man in der Tat eine ganze Reihe von Dingen beachten. Der Nutzen der veganen Ernährung wird oftmals etwas übertrieben dargestellt, was an den Studien liegt, die sich der veganen Ernährung widmen.
Damit meint Kabisch, dass es sich größtenteils um Beobachtungsstudien handle. Man schaue also zwei Gruppen an, in dem Fall eine vegan lebende und eine nicht vegan lebende, und achte dabei darauf, welche Krankheiten bei den Teilnehmenden auftreten würden. Generell könne man sagen, so der Mediziner, dass die vegan lebenden Personen eine bessere Gesundheit hätten. Doch das ist irreführend, denn das liege wohl eher daran, dass die sich vegan ernährenden Menschen größtenteils einen ohnehin gesünderen Lebensstil nachgehen würden, so der Arzt. Doch uneingeschränkt könne Margit Bölz eine vegane Ernährung nicht empfehlen.
Als Wissenschaftlerin muss ich sagen, vegan ja, ab Jugendlicher. Die Studienlage zumindest auch die Studienlage, wie wir sie hier in Deutschland bewerten, ist einfach, dass Kinder und Jugendliche sich nicht vegan ernähren sollten, auch nicht Schwangere und Stillende. Aber sozusagen, wenn das Wachstum abgeschlossen ist, dann vegan ja. Für Kleinkinder, Kinder und auch Heranwachsende ist es schon problematisch, einfach aufgrund einiger kritischer Nährstoffe, die dann eben nicht ausreichend vorhanden ist.
Sie fügt ebenfalls hinzu, dass eine genaue Beschäftigung mit dem Thema auch für Erwachsene unbedingt notwendig sei. Immerhin seien auch Pommes und Cola vegan, jedoch noch lange keine gesunde Ernährung.
Was für Lebensmittel wähle ich? Da ist einfach noch deutlich mehr Ernährungswissen, mehr Achtsamkeit auch auf die Lebensmittel, die ich verwende, wie ich sie verwende, in welchem Umfang ich sie verwende etc. zu legen.
Hinzu kommt es eben dadurch, dass bei der veganen Ernährung tierische Produkte komplett fehlen, gibt es bestimmte Nährstoffe, die einfach schwerer zu erzielen sind.
Dabei handelt es sich zum Beispiel um langkettige Omega-3-Fettsäuren, Jod oder auch Vitamin B12. Es gäbe aber auch Schwierigkeiten
mit Kalzium, es gibt Schwierigkeiten mit Zink. Gibt es eine ganze Reihe von Nahrungskomponenten, die bei einer nicht veganen, ausgewogenen Ernährung praktisch automatisch mit drin sind und was bei einer veganen Ernährung schwieriger ist.
Letztlich empfiehlt Stefan Kabisch von der Charité:
Eine gesunde Ernährung muss nicht vegan sein. Ich würde sogar sagen, sie sollte nicht unbedingt vegan sein. Wer zwingend aus tierethischen Gründen, aus ökologischen Gründen sich vegan ernähren möchte, kann das tun. Der wird sehr wahrscheinlich damit auch gesund leben, wenn er sie wirklich ausgewogen und vielseitig umsetzt, sodass all diese potenziellen Mangelerscheinungen nicht auftreten. Der wird davon sehr wahrscheinlich keinen Nachteil haben. Aber das ist eben schwierig, es ist wirklich anspruchsvoll, es ist nicht so einfach umzusetzen. Nach der Evidenzlage, die wir derzeit haben, ist die Ernährungsweise, die für uns Menschen am gesündesten ist, für die wir auch sehen, dass tatsächlich Herzinfarkte dadurch reduziert werden, dass Diabetesfälle reduziert werden. Das wäre die traditionelle mediterrane Ernährung.
Das rät der Endokrinologe Stefan Kabisch von der Charité in Berlin. Miron Tenenberg hat mit ihm über die gesundheitlichen Vor- und Nachteile der veganen Ernährung gesprochen. Wer, so wie ich zum Beispiel, sehr gerne Fleisch isst, muss sich dieser Tage einige Fragen gefallen lassen. Denn die Emissionen von Gasen wie CO2 und Methan, wie sie von der Tierindustrie erzeugt werden, tragen erheblich zum Klimawandel bei. So das Urteil vieler Studien zu diesem Thema. Weniger Fleisch sollte konsumiert werden.
Also man muss diese Studien durchaus ernst nehmen. Diese Studien zeigen ja auf, dass wir mit manchen Praktiken der Tierhaltung und auch der umfangreichen Erzeugung von Fleisch, Milch und Eier tatsächlich gewisse Umweltprobleme haben können. Sie sind aber in ihrer Gesamtaussage dann meistens sehr, sehr stark simplifiziert.
Das sagt Wilhelm Windisch, Agrarwissenschaftler und Professor am Lehrstuhl für Tierernährung an der Technischen Universität München. Die Studien, die sich mit den Klimafolgen der Tierhaltung befassen, kranken seiner Ansicht nach vor allem daran, dass das Gesamtbild bei der Nahrungsmittelproduktion aus dem Blick gerät. So etwa bei der Biomasse, die bei Esspflanzen anfällt. Während der Mensch die Körner von Getreide wie Weizen verzehren kann, gilt das nicht für Abfallprodukte wie etwa das Getreideschrot. Vor allem Wiederkäuer wie Kühe oder Lämmer sind fähig, diese ungenießbaren Pflanzenteile zu verdauen.
Es ist einfach so, selbst wenn wir uns ganz stark Mühe geben, dann werden wir, wenn wir 1 Kilogramm vegane Nahrung erzeugen, also im Geschäft 1 Kilogramm vegane Nahrung kaufen, dann werden wir mindestens 4 Kilogramm nicht essbare Biomasse zwangsläufig mitproduzieren. In anderen Ländern ist es vielleicht sogar noch mehr. Ja, also das hängt ganz von der landwirtschaftlichen Struktur ab. Und diese 4 Kilogramm nicht essbare Biomasse, die müssen wir wieder zurückbringen, die müssen wir in Zirkulation halten. Ja, allein weil da ganz viel Pflanzennährstoffe drin sind. Ja, und jeder Biobetrieb, der macht das über Nutztiere. Weil Nutztiere, die nützen diese sowieso anfallende nicht essbare Biomasse und sie erzeugen eben noch zusätzliche Lebensmittel für Menschen und zwar in gewaltigem Umfang. Ja, also da kommt ungefähr nochmal so viel Eiweiß raus, wie viel man in dieser Primärproduktion an pflanzlichen, an veganem Eiweiß erzeugt hat. Also Sie können, wenn Sie die Nutztiere intelligent einsetzen, mit der gleichen Fläche, mit derselben Fläche, zumindest vom Eiweiß her, doppelt so viel Menschen ernähren, als wie wenn Sie eine vegane Landwirtschaft haben. Und von den Kilokalorien her mindestens um die Hälfte mehr. Ja? Und das ist natürlich ein ganz anderes Argument. Also es geht nicht um Nutztiere ja oder nein, sondern es geht um die richtige Balance.
Nutztiere, so der Agrarwissenschaftler Windisch, ermöglichen der Landwirtschaft, von dem Ertrag auf der gleichen Fläche mehr Menschen zu ernähren. Dabei gehe es um Effizienz und um Ernährungssicherheit.
Wenn ich es nicht tue, heißt das, ich muss in der veganen Landwirtschaft 50-100% mehr Fläche verbrauchen, um dieselbe Anzahl an Menschen zu ernähren. Das heißt mehr Flächenverbrauch, das heißt mehr Wasserverbrauch, mehr Treibstoffverbrauch für Maschinen, mehr Pflanzenschutzmittel, mehr Düngemittel und. Da steigen die Emissionen zur Ernährung eines Menschen, die steigen wieder an. Also das Minimum der Emissionen, und darauf kommt es darauf an, das Minimum der Emissionen, um einen Menschen zu ernähren, ist dann erreicht, wenn ich veganen Pflanzenbau und Nutztiere in die richtige Kombination bringe.
Hafermilch hat sich als eine beliebte Alternative zu konventioneller Kuhmilch entwickelt. Die Absatzzahlen steigen. Doch laut Wilhelm Windisch ist gerade der Haferanbau ein gutes Beispiel dafür, um sein Argument zu untermauern.
Und selbst vegane Produkte, also wenn Sie zum Beispiel Haferdrink machen, dann verwenden Sie einen Hafer. Und ein Kilo Hafer, der liefert nur, da geht nur ein Drittel des Hafers in den Haferdrink. Zwei Drittel bleiben übrig und die werden üblicherweise verfüttert an Milchkühe. Das ist dann die sogenannte Haferpülpe. Und damit erzeugt man dann 1,5 Liter Kuhmilch. Also jeder, der einen Haferdrink kauft, 1 Liter Haferdrink, der hat letztendlich 1,5 Liter Kuhmilch im Gepäck.
Eines der klimaschädlichsten Gase, das in der Landwirtschaft anfällt, ist das Methan. Das entsteht unter anderem beim Reisanbau, aber wird auch von Kühen ausgestoßen. Wilhelm Windisch ordnet die Gefährlichkeit dieses Gases in Bezug auf die deutsche Landwirtschaft und auf die Rinderzucht ein.
Also Methan ist tatsächlich in der Landwirtschaft, in der Erzeugung von Lebensmitteln, tierischer Herkunft, ein wichtiger Aspekt und den muss man sehr ernsthaft diskutieren. Methan entsteht bei Wiederkäuern aus der Verdauung der faserhaltigen, nicht essbaren Biomasse. Und zum kleinen Teil entsteht es auch in den Güllelagern, also den Lager von den ganzen Wirtschaftsdüngern dieser Tiere. In Güllelager, das kann man technisch in den Griff kriegen, aber Wiederkäuer werden immer methanbildend. Und das ist jetzt gerade jetzt ein Problem, denn die Wiederkäuer sind ja genau diejenigen, die aus der nicht essbaren Biomasse hervorragende Lebensmittel, ein hervorragendes Eiweiß von bester Qualität macht. Jetzt ist so, dass dieses Methan nun eine sehr starke Klimaschädlichkeit aufweist. Hat da 85 Mal schädlicher als das CO2. Aber Methan ist im Gegensatz zu CO2 äußerst kurzlebig. Es baut sich innerhalb von wenigen Jahren ab, hat eine Halbwertszeit von vielleicht 10 Jahren, zwischen 8 und 12 Jahren wird angegeben. Ja, und das bedeutet, wenn wir einen Rinderbestand haben, der gleich bleibt, der also über die Jahrzehnte hinweg gleich bleibt, dass sich dieses Methan, das zwar ein Tier, die Tiere Methan produzieren, aber im selben Moment wird altes Methan wieder abgebaut, sodass sich eine Gleichgewichtskonzentration einstellt. Und diese Gleichgewichtskonzentration, die ist in Deutschland so niedrig, weil wir weniger Wiederkäuer haben als in vorindustrieller Zeit und die absolute Emission dieser Tiere auch niedriger ist als die Methanemission aus der vorindustriellen Zeit. Also wir haben so und so schon ganz niedrigen Level und deshalb ist diese Gleichgewichtskonzentration in Deutschland so niedrig, dass es so gut wie keinen Klimaeffekt hätte, wenn man diese Tiere jetzt alle abschaffen würde. Das würde also klimatechnisch gar nichts bringen.
Kritiker des veganen Umweltschutzarguments verweisen oft auf die Landflächen der Erde, auf denen kein Ackerbau möglich ist. Etwa das Grünland in den Alpen, die Steppe in Zentralasien oder Wüstenregionen in aller Welt. Das betrifft fast 2/3 der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche der Erde. Wilhelm Windisch sagt, man muss differenziert auf die regionalen Voraussetzungen schauen, um die Klima- und Umweltfreundlichkeit von Tierhaltung oder Ackerbau zu beurteilen.
Also diese Regeln, diese pauschalen Regeln, alles über einen Kamm scheren, ist einfach nicht zielführend. Genauso gut kann ich auch nicht sagen, Rindfleisch ist schädlich oder Milchproduktion ist schädlich für Umwelt und Klima. Nein, ich muss nur den Teil rausnehmen, der belastend ist und den umweltfreundlichen, den muss ich fördern. Also auch wieder eine sehr differenzierte Betrachtung.
Soweit die Worte von Wilhelm Windisch, Agrarwissenschaftler und Professor für Tierernährung an der Technischen Universität München. Mit ihm sprach ich über Studien zu den Klimafolgen des Fleischkonsums. Das war es mit Leben im RBB24 Inforadio. Es verabschiedet sich Markus Latorn.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.